Ich habe so ein Mikro, was ich mitnehmen kann, weil ich gerne dann auch die Leute sehe und dass die mich sehen. Und das Schlimmste an Anne Will war für mich, dass ich die Leute, die mir zugehört haben, nicht gesehen habe. Und das ist wirklich schwierig. Dann danke ich erstmal ganz herzlich für die Einladung. Und Hamburg ist für mich jetzt natürlich auch was ganz Besonderes. Nicht nur die schönste Stadt Deutschlands oder der Welt, wie hast du es gemeint? Der Welt, okay. Ich habe hier in den 80er Jahren meine Sexualtherapie-Ausbildung gemacht und habe in Hamburg im Familienplanungszentrum gearbeitet, zugeguckt. Ich habe da noch gar keine Abbrüche gemacht, das war ganz am Anfang. Und in Hamburg sitzt Kerstin Artus, die das Unterstützungskomitee ist und die Website gestaltet hat. Da gibt es auch ein kleines Kapitel im Buch. Mal sehen, ob wir dazu kommen, heute das zu lesen. Und von daher gehört, und natürlich, ach Gott, der Verlag ist ja auch hier. Und da sitzt die Iris Konopik, die ich dann auch nochmal extra begrüßen möchte, weil ich glaube, dass das Buch nicht so geworden wäre, wie es jetzt ist. Und diese Spannung nicht gehabt hätte, wenn es einfach nur von mir geschrieben worden wäre und nicht lektoriert worden wäre. Sie ist meine Lektorin. Vielen Dank, Iris. Und ich hatte eigentlich genau wie Kerstin mir überlegt, dass ich mit Luc Jochimsen anfange. Und ich hatte Luc Jochimsen, die ja in Hamburg wohnt, aber leider eben auch manchmal in Venedig wohnt, gefragt, ob sie nicht kommen möchte und aus ihrem Vorwort selber lesen könnte. Aber sie ist gerade in Venedig und deswegen hatte ich mir auch überlegt, dass ich genau mit dem Teil anfange, den aber jetzt Kerstin schon begonnen hat. Und ich mache einfach da weiter.
Das wusste sie.
Ja, das war... Wir waren schon Kaffee trinken, wir haben schon alles besprochen. Weil sie das wirklich auch nochmal so ganz verdichtet, das Thema. Ich greife nochmal den letzten Satz auf. In den dunklen 60er Jahren, als ich in Hamburg als junge Frau auf der Suche nach einer Adresse war, wie das damals hieß. Hast du eine Adresse? Kennen Sie jemand? Wo? Wie viel? Den Paragraphen 218 Strafgesetzbuch kannte ich also, sagt Luc Jochimsen, und sollte ihn noch genauer kennen und verstehen lernen, als ich mich 1971 zusammen mit Hunderten, dann Tausenden und schließlich Millionen Frauen und Männern auch gegen ihn zur Wehr setzte und öffentlich machte, ich habe abgetrieben und den politischen Kampf aufnahm. Und wenn ich diesen Kampf gegen den Paragraphen 218 seit 1971 nicht selbst erlebt und mitgemacht hätte, mit den Selbstbezichtigungen, Demonstrationen, Petitionen, Kundgebungen, Buchveröffentlichen, Debatten, Fernsehfilmen, Reisen nach Holland, ich würde es einfach nicht glauben, dass jetzt, nach fast 50 Jahren, die ganze Geschichte wieder von vorne anfängt, mit dem 219a, den wir damals in unserem Kampf wohl übersehen haben. Ja, es geht wieder los mit der Hatz auf Ärztinnen und Ärzte, der Verlogenheit ihrer Standesvertretung, der Justizschizophrenie samt Willkür, den Märchen vom Dammbruch der Moral und der drohenden Gefahr für den Schutz des Lebens, mit der Unmenschlichkeit gegenüber Frauen und dem Verrat einer sozialdemokratischen Regierungspolitik, die angeblich anders handeln möchte, aber nicht kann. Aus Rücksicht auf die CDU-CSU. Im Jahr 2018 sind wir wieder da, wo wir längst glaubten, nie wieder hin zu müssen. Und weil das so ist, muss auf die nun fast 50 Jahre währende Reformgeschichte des 2018 in diesem Land noch einmal eingegangen werden. Dann zählt sie nochmal die Jahreszahlen auf, die eine Bedeutung haben. 1971, 74, 76, 92, 95, 95 ist das heute geltende Gesetz quasi gemacht worden nach der Wiedervereinigung, sind die Daten und Stationen eines zivilen Kampfes gegen ein uraltes Strafrecht, das Frauen in ihrer Existenz trifft wie kein anderes und mit ihnen helfende Ärzte. Es ist ja immer so, dass diese Strafandrohung ja nicht wirklich Frauen ins Gefängnis bringen wollen. Also keiner will ja, dass die ganzen Frauen, die abtreiben auf der Welt, ja, jede zweite, jede dritte, jede vierte in verschiedenen Ländern, dass die alle ins Gefängnis gehen. Dazu ist ja kein Strafgesetz gemacht, aber man will sie einschüchtern. Und man, gleichzeitig werden auch immer diejenigen, die den Frauen helfen, also die Engelmacher früher und heute eben die Ärzte und Ärztinnen angegriffen. Und das zieht sich durch die Historie und ich bin eben ein kleiner Punkt, ein kleines Sandkorn in dieser Geschichte. Ja. Und Luke Jormsen endet ihr Vorwort. Wie hat der Richter im zweiten Verfahren gegen Christina Hehn in seiner Begründung der erneuten Verurteilung gesagt? Nehmen Sie das Urteil nicht als Strafe, sondern als Ehrentitel im Kampf für ein besseres Gesetz. Also, der Kampf geht weiter. Kennen Sie eine Adresse? Das nervt. Geht das mit dem Radioaufnahme hier? Dann gehe ich mal hier hin. Ich glaube, es ist besser, ja? Ich beginne mal damit, wie das losging mit der Ladung. So beginnt auch das Buch. Und es ist ja oft in der Öffentlichkeit, das hat auch mit dieser Heldenverklärung zu tun, dass man mich dann eben auch als Heldin gerne hätte, so getan, als hätte ich das irgendwie provoziert oder als hätte ich das absichtlich gemacht, aber es war dem eben einfach nicht so. Ich bin ja mehrfach angezeigt worden und die sind immer eingestellt worden, die Verfahren. Und in diesem Fall hatte halt der Abtreibungsgegner nochmal nachgehakt und den Staatsanwalt dann dazu gebracht, wirklich die Anklage zu erheben. Und dadurch ist das eben alles passiert. Und wie ich da so aus allen Wolken falle, als die Ladung kommt, damit geht quasi das Buch los. Donnerstag, 3.8.2017, die Ladung. Wie immer fahre ich nach der Praxis mit dem Rad nach Hause. Mein Partner ist da. Er guckt mich an. Ich wollte es dir nicht sagen, wollte dir den Tag nicht versauen. Was er wieder hat, der Pessimist, denke ich. Aber ein bisschen erschrocken bin ich doch. Naja, mal schnell aufmachen. Wird schon irgendwas Offizielles sein, sonst wäre er nicht so gelb. An die Anzeige von 2015 denke ich gar nicht. Ich mache den Brief auf. Und fass es nicht. Da steht das Wort Hauptverfahren. Was ist das? Strafverfahren gegen Sie wegen Werbens für den Abbruch einer Schwangerschaft. Na, den Satz kenne ich. Der taucht immer wieder auf, wenn die Anzeigen kommen. Und wenn die Verfahren dann eingestellt werden, steht das auch drauf. Sinnvoll finde ich den Satz nicht. Wegen Werbens für den Abbruch der Schwangerschaft. Wie soll man denn für einen Schwangerschaftsabbruch werben? Und warum? Aber wie sinnvoll ich den Satz finde, spielt keine Rolle. Ich habe da eine Ladung mit Datum der Zustellung drauf. Weiter unten lese ich, wenn Sie ohne genügende Entschuldigung ausbleiben, müssen Sie vorgeführt oder verhaftet werden. Das hört sich nicht gut an. Ich kann auch einen unentgeltlichen Dolmetscher oder eine Dolmetscherin hinzuziehen, steht da auch noch. Das bezieht sich wahrscheinlich nicht auf mich persönlich, denke ich. Das ist sicher was Deutsches, Obligatorisches. Ich lese es nochmal und nochmal. Was steht da jetzt eigentlich? Kein Zweifel. Ich muss dahin. Ich bin nicht als Zeugin geladen, wie bisher in den paar Fällen, in denen ich wegen meiner Arbeit die Polizei einschalten musste. Dann zähle ich so ein paar Fälle auf, wo ich in der Arbeit mal die Polizei einschalten musste und auch mal vor Gericht musste. Aber nein, um alle diese Fälle geht es nicht. Diesmal bin ich nicht als Zeugin geladen. Es gibt eine Richterin, die hat die Anklage zum Hauptverfahren zugelassen. Ich selbst bin die Angeklagte. Unfassbar. Ich verstehe es nicht. Meines Wissens wird niemand angeklagt wegen des Paragraphen. Irgendwo in Bayern musste mal jemand zahlen, erinnere ich mich. Aber da stimmte irgendwas mit der Homepage nicht. Die Richterin kenne ich. Ich erinnere mich dunkel, mit der habe ich vor Jahren mal bei Freunden Kaffee getrunken. Die ist doch ganz normal, denke ich. Wie kann die denn? Und was bedeutet das jetzt? Urteil? Approbation weg? Gefängnis? Frau Frommel ist die Erste, die mir in den Sinn kommt. Die Juristin, die mir immer hilft, wenn so eine Anzeige kommt. Sie hat doch gesagt, die stellen das Verfahren ein, die eröffnen nicht. Ob sie mich überhaupt als Anwältin vor Gericht vertreten darf? Ja, das war so das erste Entsetzen. Und dann wird auch klar, Frommel darf mich vertreten und zwei Tage später war dann mein Geburtstag. Und da hatte ich dann das erste Mal quasi diese Erfahrung, dass ich das dann Freunden erzählt habe und dass die so reagiert haben, dass es eben nicht nur mein persönliches Problem ist, sondern dass es ein Problem ist, was andere auch angeht. Ja? Und da habe ich so gemerkt, wie das die Leute aufrührt. Und diese Situation, wie ich dann nach diesem Paragraphen 219a erklären muss, habe ich hier dann beschrieben. Nachts, wir sitzen noch ums Feuer, die Feier ist bald rum, fragt jemand nach den Details. Was ist das für ein Paragraph? Was ist eigentlich verboten? Ich erkläre, dass Werbung für einen Schwangerschaftsabbruch nach dem Strafgesetzbuch verboten ist, dass es dafür einen extra Paragraphen gibt, Paragraph 219a. Er stammt noch aus dem Jahr 1933 und wurde seither nur geringfügig verändert. Dass die sogenannten Abtreibungsgegner aufgrund dieses Paragraphen seit Jahren ÄrztInnen anzeigen. Dass es strittig ist, wie sachliche Informationen auf Internetseiten von ÄrztInnen und Ärzten zu bewerten sind, ob das als Werbung gilt oder nicht. Dass ich schon öfter angezeigt worden bin und die Verfahren immer eingestellt wurden. Dass ich vor Jahren ein Rechtsgutachten...
Das kann eigentlich nicht angehen. Aber hier ist leer, hier ist aus.
Na?
Ist ausgegangen?
Schon ja. Upsala. Dass ich vor Jahren ein Rechtsgutachten bei Professor Monika Frommel in Auftrag gegeben habe, die juristisch klare Haltung vertritt, dass das alles nicht strafbar sei. Auch wenn ich das, was sie schreibt, nicht wirklich richtig erklären kann. Juristin halt. Aber damals, also vor circa 10 Jahren, hieß es, man darf die Infos halt nicht direkt für jeden sichtbar ins Netz stellen. Man soll es umgehen, indem man die Frau ihre E-Mail-Adresse angeben lässt und dann bekommt sie die Infos zugeschickt. So hätte ich es gemacht und so sei noch nie jemand verurteilt worden. Nachts dann kommt mir plötzlich ein Gedanke.
Hast du das? Ja, ich glaube.
Hast du das jemals überprüft? Seit unser begnadeter Bratschist 2014 die Homepage neu gemacht hat, damals, bevor du den Unfall hattest? Ich kann mich nicht erinnern. Zu viel
war in dem Herbst passiert. Ich glaube,
das kriegen wir nicht mehr. Die Homepage war da wirklich nicht wichtig gewesen. Jetzt scheint sie es zu sein.
Ja. Hallo? Hallo? Ich muss da anbleiben. Moment. Haben wir so schön einen Soundcheck gemacht?
Ja, dann geht immer alles.
So. Sonst muss ich ohne, ich glaube, es geht.
Warten Sie.
Das ist die letzte noch nach vorne und dann müsste ich nicht gehen.
Das weiß ich auch nicht, gell?
Nee, weder der 218 noch die Technik hat sich geändert. Da kommen wir dann.
Ja, das ist nervig.
Können dann vielleicht die letzte Reihe noch hier vorne hinkommen? Nee, ich wollte nicht. Also ich mache nichts zum Mitmachen. Gar nichts. Okay, dann muss ich ein bisschen lauter. Ein ganz mulmiges Gefühl beschleicht mich. Hatte nicht auch Frau Frommel am Telefon davon gesprochen, dass der Arzt in Bayreuth verurteilt wurde, weil er eine beschissene Homepage hatte? Was ist eine beschissene Homepage? Wie ist denn meine? Ich muss das überprüfen. Die zweite Nacht, in der ich nicht gut schlafe. Es stellt sich dann raus, dass mein begnadeter Patschist, der nur aus Spanien nach Deutschland gekommen war und am Anfang eben auch noch nicht so gut Deutsch sprach, als ich ihm sagte, du, wir haben da in Deutschland so einen Paragrafen, den versteht ja kein anderer Europäer, den gibt es ja nur in Deutschland, den Paragrafen. Da darf man das nicht direkt schreiben, du musst das so umgehen und du siehst schon, wie es ist. Und dann hatte er statt dieses E-Mail abrufen eine PDF eingestellt, die man sich runterladen musste. Und ich habe dann am Anfang, nämlich als ich das dann entdeckt habe, also ich habe dann erstmal eine Nacht geschlafen, bin dann nochmal schön laufen gegangen und dann habe ich mich getraut, auf meine eigene Homepage zu gucken und habe wieder abgeschreckt. Und da war das eben mit der PDF und ich dachte, die Abtreibungsgegner haben das entdeckt und haben mich deswegen angezeigt, dass ich quasi ein Rädchen in diesen ganzen Anzeigen war, das habe ich in dem Moment noch gar nicht gesehen und ich dachte, das spielt eine große Rolle, weil die Frommel eben immer gesagt hat, wenn man das per E-Mail abruft, dann ist das nicht strafbar. Letztlich ist es so, dass jede Information verboten war. Nach dem 9219a ist es so, dass jetzt Ärzte und Ärztinnen sagen dürfen, dass sie Abbrüche machen, aber sie dürfen nicht sagen, wie sie es machen. Und sie müssen dann da auf diese offiziellen Seiten verweisen. Und meine Homepage ist also nach wie vor strafbar. Das ist gar keine Diskussion. Auch mit dem 9219a gehe ich meinen weiteren juristischen Weg, aber da werden wir sicher am Ende noch nicht darüber diskutieren. Da also entdecke ich plötzlich, indem ich so mit den Freunden erzähle, was das für mit den Paragraphen ist, fange ich plötzlich an nachzudenken und gehe seit 2 oder 3 Jahren das erste Mal auf meine eigene Homepage. Das macht man ja normal nicht. Was soll man da? Man weiß ja, was da draufsteht. Ja. Genau. Das war so der erste Schrecken und dann bin ich eigentlich quasi aus diesen schlaflosen Nächten nicht mehr wirklich rausgekommen. Dann ist das so weitergegangen, dass ich das erste Interview mit der Dina Riese von der Taz gemacht habe. Das ist auch hier kurz beschrieben, wie das so zustande gekommen ist. Und ich hatte dann für eine Gynäkologin, die bei uns in der Landesärztekammer war, die gesagt hat, ja, wir müssen das, schreib mir das doch mal und wir haben hier ein Treffen in der Ärztekammer und mach doch mal einen Text zu dem Thema. Habe ich dann einen Text gemacht, so ganz vorsichtigen und ja, eine Christina Hirne, die ist da angezeigt worden und so und dann haben mir alle diesen Text um die Ohren gehauen und ich müsste doch eine Forderung aufstellen und letztlich ist dann dieser Text nachher zu der Petition geworden von Change.org. Und wie es zu dieser wie es dazu kam, das lese ich auch schon gerne immer nochmal vor, weil das vor allem die jungen Leute immer sehr erheitert. So. Und das Thema ist ja manchmal nicht so lustig und dann, das ist mal ganz lustig. Also mein Problem war, dass ich schon gemerkt habe, so wie wir früher Politik gemacht haben mit Unterschriftenlisten und so, das wird wahrscheinlich irgendwie heute nicht mehr gehen. Und dass ich aber selber nicht, also mit diesen Social Media nicht bei Facebook war und das alles nicht kannte und die Frau, die das normalerweise für mich hätte machen können, die war halt nicht da. Und dann überlege ich, wie komme ich jetzt dahin, dass ich das öffentlich mache. Mir war dann irgendwie klar, ich muss den Fall öffentlich machen, weil Öffentlichkeit schützt. Und dieses ganze System mit den Abtreibungsgegnern, dass die Ärzte diffamieren und Ärzte anzeigen, das habe ich damals noch nicht ganz begriffen, aber das funktioniert ja nur, wenn die Ärzte dann auch quasi die Informationen zurücknehmen, sich schämen und sich schuldig fühlen und am Schluss aufhören, Abbrüche zu machen. Dafür ist das ja alles da eigentlich. Also die ganze Einschüchterung geht ja darum, dass Frauen nachher quasi keinen Zugang mehr zum Abbruch kriegen. Und deswegen ist eben das Gegenteil dann der richtige Weg, dass man Öffentlichkeit schafft. Also ich wollte irgendwie Öffentlichkeit schaffen. Gut, und dass das nachher so riesig wird, das habe ich da noch nicht erkannt. Und dann, mir fällt Petra ein. Über viele Jahre haben wir zusammen mit sehr viel Spaß und Engagement die Reittherapie angeboten. Es entstand eine dicke Freundschaft, aber irgendwann gab es irgendwelche Reibereien. Es folgte eine schmerzhafte Trennung. Das kennen wir ja alle wahrscheinlich aus politischen Zusammenhängen. In den letzten Jahren, wenn wir uns treffen, freuen wir uns beide. Petra arbeitet im Lektorat der Gießener Allgemeinen Zeitung. Sie lebt die sprachliche Korrektur mit ihrer ganzen Person. Das erkläre ich dann an der Stelle immer noch ein bisschen genauer. Petra und ich haben zusammen unsere Reitfahrtprüfung gemacht, so ein Amateurreitlehrer. Ich werde gerade gefragt und sie korrigiert mich in der Prüfung. Ja? Also so ist Petra, die korrigiert alles. Als ich mit meiner Facharzturkunde kam, ja, hatte ich schon ein bisschen Sekt getrunken, kommt Petra ein bisschen später, weil sie kam aus dem Lektorat und sagt, da ist ein Fehler drin. Ja. Also ne, wenn Petra einen Text durchgehen lässt, dann ist auch kein Fehler mehr drin. Also Petra, wie geht das, wenn man über Facebook was öffentlich machen will? Unterschriftenlisten auf dem Papier, so wie früher, macht man wohl heute nicht mehr, oder? Sie lacht. Ach was, sie ist auch ein bisschen jünger als ich. Ach was, das geht heute über Change.org. Ah ja, was ist das? Erklär es mir. Bist du am PC? Ja, bin ich. Okay, wir öffnen jeweils das Programm von Change.org. Da steht, eine Kampagne starten. Da kann ich den Text eingeben. Ist der okay, findest du? Ja, ist okay. Alles gut, der Text ist drin. An wen richte ich die Petition? Nicht kleckern, sondern klotzen, sagt sie. Schreib hin, Deutscher Bundestag. Das kommt mir sehr hochgegriffen vor. Aber wer sonst sollte so ein Gesetz ändern können? Also gut, an den Deutschen Bundestag. Foto? Nein, auf keinen Fall. Es reicht, dass mein Name überall zu sehen sein wird und ich auch schon in der Taz mit meinem Namen war. Bloß nicht wieder so eine Öffentlichkeit wie vor 30 Jahren, als meine Kinder noch klein waren und es in der Nachbarschaft hieß, die Hähne ist wieder im Fernsehen. Da wollte ich also noch kein Foto. So, die Petition ist online. Das Ganze hat keine 5 Minuten gedauert. Und was passiert jetzt? Das verbreitet sich jetzt viral. Mir fällt plötzlich die Gutenberg-Geschichte mit der abgekupferten Promotionsarbeit ein. Und wie schnell das ging damals. Man hat sowas wohl später nicht mehr in der Hand mit den neuen Medien, denke ich. Ja. Dann stelle ich noch fest, dass da nicht steht, wie man sie wieder beendet. Und dazu musste ich dann anrufen bei denen. Und das Viral, das, ja, da gibt es gleich, als ich dann, nachdem ich die Petition gestartet habe, fahre ich direkt auf den Reitplatz. 1 Stunde Unterricht, dann heim. Es klingelt an der Haustür. Draußen steht eine Frau mit Hund, die ich vom Spazierengehen kenne. Frau Hell, ich habe Ihnen schon aufs Band gesprochen, aber dann fiel mir ein, dass Sie mit meinem Namen nichts anfangen können. Ich wollte nur sagen, wie wichtig ich das finde und dass ich Sie unterstütze. Sie hat es über eine Frau aus dem Reitverein erfahren. Sie habe schon 10 weitere Kollegen geworben und mit einigen, die nicht gleich unterschreiben wollten, Diskussionen über Schwangerschaftsabbrüche geführt. Sie kennen mich doch, mein jahrelanges Engagement für Kinder mit Handicap. Und wie ich damals in der großen Versammlung aufgestanden sei und für die Flüchtlinge gesprochen habe, dass es eben nicht alles Vergewaltiger seien und meine Eltern ja auch Flüchtlinge gewesen sind. Meine Sache müssen wir einfach unterstützen. Im Verlauf des Abends gehen SMS-Nachrichten ein. Christina, schon fast 100 Stimmen. Das glaube ich nicht, so viele. Ich bekomme die erste Ahnung von dem Lauffeuer, das ich entfacht habe. Ja, und dann waren es ja letztlich nachher 154.000, die wir dann am Bundestag übergeben haben, und das ging dann nachher rasant, und irgendwann, je mehr Stimmen das wurde, desto mehr wurde mir so die Bedeutung auch klar und desto mehr kam auch die Angst, weil ich wusste, die Abtreibungsgegner werden das auch nicht einfach so lassen, sondern da wird ein Gegendruck kommen, das ist ja ganz klar, die gucken sich das nicht an, der kam ja dann letztlich auch, und Drohmails und Gegenreaktion und so weiter. Und dann kam die erste Anfrage für ein Interview. Dazu muss man vielleicht auch nochmal erzählen, dass es eine ganz kleine Praxis ist, dass wir eigentlich nur 4 Frauen mit Teilzeitstellen sind, die da seit Jahren arbeiten und unsere Abbrüche machen. Klar, immer ein bisschen auch auf dem Tablett und ein bisschen auch so dieses, die Ärzte schicken zu mir, aber öffentlich wollen sie jetzt nicht, also eine Überweisung wollen sie dann auch nicht stellen. Aber so in diesem, auf diesem Level hatte sich das über die Jahre so eingependelt. Ich hatte 2001 meine Praxis gegründet und es war so oder ist auch ein geschützter Raum immer gewesen. Und jetzt kommt so die erste Presseanfrage von der Frankfurter Rundschau. Daniel Majic von der Frankfurter Rundschau ruft an. Er sei wohl schon ein bisschen spät dran. Wie bitte? Die Petition ist doch erst 2 Tage im Netz. Er hat es über Twitter oder Facebook mitbekommen. Das also mein Petra mit Viral. Wir verabreden ein Interview für den nächsten Dienstag, da bin ich aus Dresden von der Laufreise zurück. Er kommt gerne in die Praxis. Das ist praktisch für mich, aber auch ein bisschen komisch. Die Praxis ist ein geschützter Raum. Hierher kommen Kranke und Frauen, die nicht krank sind, aber ungewollt schwanger und ein Kind nicht bekommen können oder wollen. Die Räume, wenn sie sprechen könnten, hätten viele Geschichten zu erzählen, von schweren Schicksalen zu berichten. Immer wieder fließen hier Tränen. Aber noch mehr hätten die Räume zu berichten über die Dankbarkeit der Frauen, die, bis sie bei uns landen, oft schon Diskriminierung, Unverständnis, mangelnde Aufklärung, Verzögerungstaktiken hinter sich haben. Viele sind auf die Internetseiten der Abtreibungsgegner geraten. Sie weinen nicht nur über den Abbruch, Sie weinen aus Wut und Verzweiflung über die Art, wie sie behandelt werden in einer Gesellschaft, die sie alleine lässt. Traurig und befreit zugleich. So heißt der Titel eines Buches, das im Familienplanungszentrum Hamburg erschienen ist. Und so fühlen die Frauen sich. Und die Autorinnen sitzen hier. Zu dem Termin mit Herrn Majic werden zum Glück keine Frauen da sein. Die Wände werden nicht sprechen. Nur ich. Ich werde sprechen. Ja. Und das ist quasi auch das Entscheidende, was ich getan habe, dass ich gesprochen habe, dass ich das Tabu gebrochen habe. Also wenn wir ein Schweigegebot in der Gesellschaft haben und ein Sprechverbot für Ärzte oder für Fachleute, darum geht es ja im 219a, dann ist ja die Situation, wenn ich mich entscheide zu sprechen, schon irgendwie ein Machtfaktor oder eine Waffe oder wie auch immer man es bezeichnen will. Auf jeden Fall hat das ja ganz viel bewirkt. Ja, und jetzt haben wir halt eine Gesellschaft, in der über Schwangerschaftsabbrüche gesprochen wird. Das wollte Jannik Hendricks nicht. Das war das Gegenteil, was er wollte. Die Richterin wollte es auch nicht. Aber die ganze Situation hat genau dazu geführt, was die Gegenseite eigentlich verhindern wollte. Jetzt kommt noch schnell die Situation mit dem Foto, die lese ich jetzt gerade auch noch vor. Also ich bin dann auf die Laufreise gefahren, habe dann noch einen Halbmarathon gelaufen, da war ich noch gut im Training, die Zeit, wo ich mir ja nicht mehr trainieren konnte, die kommt dann erst noch. Und habe auch immer noch so ein bisschen gedacht, ich könnte die Normalität meines Lebens noch ein bisschen halten, da zu dem Zeitpunkt. Und habe auch da noch gedacht, nach dem Prozess ist alles wieder gut, dann wird alles wieder normal. Das hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, das wird nicht mehr normal. Mein Leben wird nicht mehr normal. Aber da habe ich das noch gedacht, dann waren wir laufen und dann kommt aber diese Frage mit dem Foto nochmal wieder. Die Tage in Dresden sind super. Change.org drängelt wegen des Fotos. Ich werde ambivalent. Mein Klarinettenfreund soll mir einen Rat geben. Das ist also mein, der kommt öfter vor in dem Buch, der ist immer an den entscheidenden Stellen dabei und ich habe ihn da mal angefragt, hier, was meinst du mit dem Foto? Er empfiehlt mir eine bestimmte Frisur und ein seriöses Outfit. Mensch, ich habe doch gefragt, ob ich ein Foto rausgeben soll oder nicht und nicht, was ich anziehen soll. Und dann stand hier typisch schwul. Aber das habe ich durch kein einziges Lektorat gebracht. Das haben sie mir immer alle rausgeschrieben. Und ich habe ihnen das neulich nochmal wieder erzählt. Ich habe gesagt, oh schade, wieso ist das denn weg? Aber ja, okay, man kann schon verstehen, warum Leute meinen, ich soll es dann rauslassen. Aber das war so typisch schwul, dass er übrigens überhaupt überlegt hat, was ich anziehen soll. Er berät mich ja immer, was ich hier für so öffentliche Auftritte anziehe. Wir machen halt zusammen Musik und dann sind wir das so gewöhnt seit 20 Jahren. Und damit war dann klar, jetzt geht auch noch das Foto raus. Weil Change.org hat gesagt, mit dem Foto gibt es einfach mehr Stimmen. Und dann war es irgendwann auch egal. Also irgendwann habe ich der Presse Fotos gegeben. Inzwischen gibt es ja manchmal Situationen, wo sich ein Fernsehteam mit dem anderen die Klinke in die Hand gibt in meiner Praxis. Wir sehen dann immer zu, dass an den Tagen keine Frauen da sind, aber ich habe inzwischen auch, also als die Abtreibungsgegner vor der Tür jetzt dann erstmalig waren, kam dann Spiegel TV ganz kurzfristig engagiert, dann habe ich die auch noch zwischen zwei Abbrüche habe ich dann, oh das Radio läuft nicht mehr, habe ich dann zwischendurch noch ein kleines Interview gegeben, weil das eben sich anders nicht arrangieren ließ und weil ich es einfach auch wichtig fand, dass es Leute gibt, die das auch filmen, was diese Abtreibungsgegner da veranstalten. Ja. Und das war ein seriöser Redakteur und dann habe ich das gemacht einfach. Man macht dann einfach Dinge, die man sich am Anfang überhaupt nicht vorstellen kann, dass man am Ende sowas mal macht. Ja. Wenn jemand schon was mal fragen möchte, oder sich was wünscht, was ich lesen soll,
du machst es sehr gut. Das ist spannend.
Ja, genau, weil jetzt käme dann die Geschichte mit dem Saal im Amtsgericht, weil eigentlich kommt jetzt der Prozess, der ist halt dann auch nicht mehr so lustig. Aber ich könnte noch den Saal im Amtsgericht lesen, der ist noch ein bisschen lustig. Aber jetzt kommt da eine Frage.
Also genau, bis zu dem Zeitpunkt jetzt, bereuen Sie irgendwas?
Wie bitte?
Bereuen Sie irgendwas bis jetzt? Also wo Sie jetzt sind? Auf dem Weg?
Ich habe nie irgendwas bereut.
Nein.
Nee, ich bereue auch immer noch nicht. Also sicher Dinge im Leben, die ich getan habe. Aber nicht. Also diese Situation, als ich jetzt den Anne-Klein-Preis zusammen mit Nora Sass und Natascha Niklaus in Berlin verliehen bekommen habe, also das sind die zwei Ärztinnen, die in Kassel angezeigt sind und die sich eben auch entschieden haben, das Wort Schwangerschaftsabbruch nicht von der Homepage zu nehmen und sich quasi damit an meine Seite gestellt haben. Da hat die Nora Sass in ihrer Rede von Donani zitiert und hat gesagt, in dem Moment, wo die Entscheidung gefallen war, was dann folgte, war der aufrechte Gang eines anständigen Menschen. Also wenn man diese Entscheidung trifft, und ich konnte ja quasi mich gar nicht mehr entscheiden, ich musste ja zu Gericht. Die einzige Entscheidung, die ich getroffen habe, war, das öffentlich zu machen. Und dann kommt alles andere von alleine. Da entscheidet man nicht, also gut, das mit dem Foto habe ich nochmal entschieden, oder mache ich ein Interview, lasse ich jemanden in meine Praxis rein, gehe ich ins Fernsehen oder nicht. Da gibt es auch Punkte, wo ich mich gegen Fernsehsendungen entschieden habe. Es kommen immer wieder Punkte, auch wenn so eine Bewegung entsteht und dann kommen, oder man dann auch ein bisschen berühmt wird, dann kommen Leute und sagen, ja, Christina Hennel toll und unsere Organisation und Sie können doch hier für uns mal reden oder so. Und ich habe auch, als ich neulich bei dem Jahresauftrag der Linken eingeladen war, gesagt, ich gehöre niemandem. Ja, also ja, ich spreche mit allen Parteien, die mit mir sprechen, welche sprechen mit mir nicht. Die Abtreibungsgegner reden ja auch nicht. Demokratie ist nicht deren Ding. Ja, aber das weiß ich gar nicht, warum ich das alles erzähle. Und dann gibt es immer Leute, die einen benutzen wollen. Ja? Und dann gibt es immer auch mal Punkte, wo man sagt, ach nee, das war jetzt nicht ganz der richtige Weg. Weil, und ich werde auch immer gefragt, wie ich das schaffe und warum ich das mache. Und dadurch, dass ich ja in meiner Praxis auch ständig weiterarbeite, sehe ich ja jeden Tag Frauen, die unter diesem System leiden. Und die genau das, also da gibt es ja auch ein paar Geschichten drin in dem Buch. Ja. Und dadurch weiß ich immer genau, wofür ich das mache. Ich mache das ja nicht für mich, ich brauche keine Informationen zum Schwangerschaftsabbruch. Ich weiß ja das meiste. Ja. Aber, und ich brauche auch meine Homepage nicht, damit Frauen zu mir kommen. Ich habe die Information, was ja auch immer falsch gesagt wird, ich habe die Information auf der Homepage, um Frauen aufzuklären. Das ist meine Aufklärung. Risiken, Komplikationen und sowas steht da drauf. Nicht, ich bin eine tolle Ärztin und komme zu mir. Ich will ja gar nicht mehr Frauen, ich habe ja schon viel zu viele. Ich muss ja, seitdem ich so bekannt geworden bin, immer Frauen abweisen. Aber ich weiß immer genau, wofür ich das tue. Weil die Situation für Frauen einfach immer noch schlecht ist. Vielleicht nicht in Hamburg, aber in Gießen auf jeden Fall und in Ostallgäu, wo ich neulich war, wo kein Arzt Abbrüche macht. Ja. Und in Niederbayern, wo der Arzt, der Abbrüche macht, über 70 ist und noch kuratiert, ja, und die Absaugmethode noch gar nicht bekannt ist, ja, da weiß ich wieder, wofür ich das mache. Gut, dann lese ich nochmal das mit dem Salem-Amtsgericht. Also es kommt dann so langsam, merke ich dann auch, dass nicht nur einer sagt, ich will mit zum Prozess, und es werden dann immer mehr. Und es sind ja auch einige im Raum, die beim Prozess waren. Kerstin hatte damals, ich hatte dann schon quasi auch gemerkt, ich brauche eine unabhängige Stelle, die quasi das alles bündelt, die auch die Ärztin vernetzt und wo die Informationen hingehen. Dann wurde nach Spendenkonto gefragt, ja, weil das kostet ja sowas. Genau, da wart ihr noch quasi, habt ihr mich überredet, weil ich noch gedacht habe, nee, die erste Instanz schaffe ich finanziell alleine, hätte ich gar nicht geschafft. Aber es war so klar mit dem Argument, du musst das nicht auch noch selbst bezahlen, ja, was da passiert. Und dann war klar, okay, wir brauchen so ein Konto. Und da sind auch ja verschiedene Gerichtskosten oder Rechtsanwaltskosten schon von bestritten worden. Und dann fiel eben die Entscheidung für Kerstin Artus von Pro Familia Hamburg, die ich quasi in diesen Veranstaltungen kennengelernt habe und gedacht, ja, sie ist genau die richtige Person. Und das hat sich auch immer wieder bewahrheitet, um so eine Website zu gründen, dass wir einfach diese Informationen bündeln, weil meine Praxis war hoffnungslos überfordert. Ja. Das ging ja gar nicht. Also ne, wir sind darauf eingestellt, die Telefonate zu führen mit Frauen, die sich da anmelden oder die nachher mal Fieber nach dem Abbruch kriegen oder Blutung oder irgendwas, aber nicht da auch mit dem Fernsehen oder mit irgendwelchen Anfragen. Das ging einfach alles gar nicht mehr. Und dafür brauchen wir eine Homepage. Und dann fiel die Wahl auf Kerstin und innerhalb eines Wochenendes, glaube ich, haben wir das miteinander organisiert oder du hast es dann gemacht und da gibt es auch ein schönes Kapitel über Kerstin Artus, die mir zu einer geistigen Schwester geworden ist. Ja, und dann war klar, da kommen viele zum Amtsgericht so langsam, ja, weil alle Presseleute haben dann gesagt, wir sehen uns dann am 24. Ja. Und dann haben wir eben die Kundgebung organisiert und dann fange ich langsam an, mir Gedanken zu machen, weil ich das Gericht auch in Gießen kannte, weil ich ein Jahr vorher bei einem anderen Prozess als Zeugin war, wie das nachher so alles wird beim Gericht. Und da gibt es ein kleines Kapitelchen, das heißt der Saal im Amtsgericht. Als ich Stefan Nachtweide, Geschäftsführer des Berliner Familienplanungszentrums, telefonisch für den 24.11. angekündigt hatte, war ich recht erstaunt gewesen. Als dann nach und nach die Presseleute sich mit den Worten verabschiedeten, wir sehen uns ja dann am 24.11., wurde ich langsam stutzig. Ich lernte das Wort akkreditieren kennen. Die Leute von der Presse melden sich bei Gericht an und bekommen dann die Zulassung für die Plätze im Gerichtssaal. Ich lerne viel in dieser kurzen Zeit. Am allermeisten von der Presse und später auch von den PolitikerInnen. Der Redakteurin der FAZ wurde gesagt, eine Akkreditierung sei nicht nötig. Das waren dann zum Teil Redakteure, die bei großen Prozessen, NSU-Prozesse und so waren, die wussten genau, man muss sich akkreditieren, sonst kommt man nicht rein. Ja? Aber Gießen sagte, brauchst du nicht. Eigentlich alle Bekannten wollten mich entweder zum Prozess begleiten oder sie entschuldigten sich bei mir, dass sie an dem Tag nicht können. Da ich viele Interviews gegeben habe, weiß ich bereits von ca. 20 Medienleuten, die teilnehmen wollen. Allmählich beginne ich mich zu fragen, in welchem Saal das Ganze eigentlich stattfinden soll. Bei der letzten Verhandlung, zu der ich als Zeugin geladen war, passten etwa 30 Leute in den Raum. Wenn ich alle zusammenzähle, von denen ich schon weiß, dass sie kommen, lande ich bei 50 bis 100 Personen. Ich beschließe nachzufragen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen, jemanden bei Gericht zu erreichen, telefoniere ich endlich mit der zuständigen Justizfachangestellten vom Amtsgericht. Ja, der Raum fasse etwa 20 Personen. Ich teile ihr mit, dass ich eine Unterschriftenaktion mit zurzeit ca. 65.000 UnterzeichnerInnen gestartet habe und sich für den Prozess sehr viele Menschen angekündigt haben. Da könnten schon mehr als 100 Personen kommen. Die Frau versteht mein Problem nicht. Das könnte man ja jetzt noch gar nicht wissen. Aber deswegen rufe ich doch an, um es ihr mitzuteilen. Dann müsse die Richterin zu gegebener Zeit eben sehen, wie sie damit umgeht. Im Übrigen habe sie keine Zeit und sehr viel zu tun momentan. Sie verspricht aber, die Richterin zu informieren. Zum ersten Mal frage ich mich, ob Gießen dieser Sache gewachsen sein wird. Am Abend telefoniere ich mit meiner Cousine, der Soziologin, und erkläre ihr, dass ich mir Sorgen mache. So viele Leute werden von auswärts kommen und sie werden nicht alle in den Saal passen. An den Unis übertragen sie in solchen Fällen die Vorlesung doch manchmal über Monitor in den Flur oder andere Räume. Ob das bei Gericht nicht auch machbar wäre, sie lacht mich aus. Du rufst auf keinen Fall beim Gericht an. Zu spät, schon passiert. Ihre Belustigung nimmt noch zu. Christina, wenn sich die Angeklagten jetzt schon selbst um die Räume für ihre Prozesse kümmern, dann braucht die Justiz bald keine Angestellten mehr. Das ist nicht deine Aufgabe. Ich kann mich mit der Rolle aber auch einfach nicht abfinden. Ich fühle mich nicht als Angeklagte. Was habe ich denn falsch gemacht? Was soll ich verbrochen haben? Ja, es war dann so, ne? Die Leute kamen alle nicht rein. Und das ist eigentlich bei jedem Prozess so. Und jetzt hier beim Jannik Hendricks ging es, glaube ich, noch gerade in Hamburg. Es war neulich der Prozess in Hamburg, weil der Abtreibungsgegner gegen mehrere Menschen- und Presseorgane geklagt hatte, unter anderem Kerstin Artus, dass sie den Klarnamen veröffentlicht hatte. Inzwischen gibt es aber einen Wikipedia-Eintrag und das Urteil kommt am 26. April, glaube ich, das steht noch aus. Also Hamburger Landgericht hat noch nicht entschieden. Jetzt lese ich mal den Prozess. Muss ja auch sein.
Also bis es dann zum Prozess kam,
war ich dann schon relativ mürbe, auch innerlich. Habe dann viele schlaflose Nächte auch hinter mir gehabt und habe dann irgendwann mit dem Schreiben angefangen. Einfach so, um das auch irgendwie loszuwerden, um auch diese ganzen Pressegespräche, wo man dann auch immer so ein bisschen auf Linie antworten muss. Und dann gibt es manchmal Sachen, die man vielleicht doch auch loswerden will, aber die nicht in die Presse gehören. Und für all das, und auch weil ich das Gefühl hatte, ich kriege das alles gar nicht mehr geregelt, ich muss das alles auch irgendwie zeitlich nachher später mal einordnen und was so emotional passiert ist. Und dann habe ich angefangen nachts mit dem Schreiben und habe mich dann so an dieses Leben nachts zu schreiben, tags zu arbeiten und zwischendurch mal irgendwie ein bisschen Schlaf zu kriegen, irgendwie gewöhnt gehabt. Aber es war schon auch eine sehr, sehr belastete Zeit und ja, den Rest habe ich dann auch ungefähr aufgeschrieben. Und dann kam der 24.11. Der Prozess. Endlich kommt der Morgen. Ich kann laufen gehen. Nochmal alleine sein. Frühstücken. Die Kleidungsfrage ist geklärt. Ich ziehe auch die schwarzen Barfußstiefel an, die gerade noch rechtzeitig aus Dresden gekommen sind. Weil ich jetzt einen Rock trage, hatte ich befürchtet, mit Absatzschuhen womöglich vor allen Leuten und laufenden Kameras zu stolpern. Außerdem könnte ich in eine Situation geraten, wo ich schnell sein muss. Wer weiß, wie die Polizei mich wird schützen können. Damit war klar, ich brauche diese Schuhe, mit denen ich richtig rennen kann, wenn es sein muss. Die Frau aus dem Laden in Dresden erinnerte sich am Telefon sofort an mich. Sie haben doch den dritten Platz in ihrer Altersklasse gemacht, ja, und wissen Sie, ich habe auch mein drittes Kind damals nicht bekommen können. Ich fahre mit meinem Musikerfreund nach Gießen. Am Parkhaus soll das Treffen mit dem Fernsehen und der Polizei stattfinden. Als ich um Polizeischutz bat, habe ich auch erfahren, wer mich angezeigt hat. Es war nicht Günther Ahn von der Website Babychaos, der mich schon zweimal vorher angezeigt hatte und zweimal danach auch noch. Es war ein Yannick Hendricks, Mathematikstudent aus Kleve. Warum hat meine Anwältin mir bloß eine Fehlinformation gegeben, die ich obendrein an die Presse weitergereicht habe? Es hat sich viel später herausgestellt, dass meine Anwältin sich die Akte nicht besorgt hatte und einfach behauptet hatte, Ahnen hätte mich angezeigt. Und es ist dann tatsächlich beim Presserat, sind auch Beschwerden eingegangen, weil dann Klaus Günther Ahn die Leute von der Presse, die das dann auch so abgedruckt hatten, angezeigt, also da angeschwärzt hat, dass sie den Namen falsch rausgegeben haben. Dabei hat er mich auch schon viermal angezeigt, nur leider nicht so erfolgreich in seinen Augen, wie der Yannick Hendricks. Ich sehe das Auto mit meinen Kolleginnen von der Praxis und renne quer durchs Parkhaus hinterher. Ich muss sie erreichen, bevor ich mich der Öffentlichkeit stelle. Ich kann jetzt auf keinen Fall alleine sein. Dann geht es raus. Jetzt stark sein. Begrüßung. Die PolizistInnen sind kooperativ. Ich muss vor die Kamera. Der Satz, ich bin Ärztin, und ich möchte das Informationsrecht für Frauen zum Schwangerschaftsabbruch, wird später wieder und wieder über die Bildschirme flattern. Ich denke an meinen Polizistenfreund, der mir sagte, du brauchst ein Mantra. Dieser Satz scheint das Mantra zu sein. Das ist der Kern. Sogar im Gehen wird noch gefilmt und interviewt. Vor dem Gerichtsgebäude stehen Menschen. Nicht so viele, wie ich dachte, aber eine größere Gruppe. Die Abtreibungsgegner sind nicht da. Die Kundgebung ist gut organisiert. Kersten Artus ist perfekt. Es werden sehr gute Reden gehalten. Ich verstehe nicht alles und erinnere nicht alles. Mein Denken ist eingeengt. Die Situation ist unbekannt, unglaublich, unfassbar. Und bis zum Schluss bleibt neben der Angst vor einem Übergriff eines verrückten Abtreibungsgegners auch die Angst meines Sohnes präsent. Es könnte womöglich doch mit einer Gefängnisstrafe enden. Das Gefängnis liegt dem Gericht übrigens direkt gegenüber. Ich kann die hohe Mauer mit dem Stacheldraht sehen. Praktisch. Ich habe mir über diese Tatsache bisher nie Gedanken gemacht. Ich sehe bekannte Gesichter, darunter Menschen, die ich vor vielen Jahren gut kannte. Aus ganz Deutschland sind sie angereist. Elisabeth Faber, die ehemalige Kreisfrauenbeauftragte, spricht als eine der Ersten. Sie bezeichnet die Abtreibungsgegner als unchristlich. ChristInnen müssen sich dagegen wehren. Jesus hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Ja, wenn Jesus heute leben würde, er wäre auf unserer Seite, dessen bin ich mir sicher. Das Pharisäertum, das war nicht seine Welt. Es sprechen Politikerinnen, Cornelia Möhring und Christine Buchholz von den Linken, Ulle Schaufs von den Grünen, der SPD-Bundestagskandidat Matthias Körner und die Gießener Oberbürgermeisterin Dietlin Grabe-Bolz von der SPD. Sie sagt, sie hoffe, dass Gießen keinen schlechten Eindruck machen wird. Dass sie mich und mein soziales Engagement seit Jahren kennt und ich viel für die Stadt getan habe. Jemand reicht mir einen Strauß mit roten Nelken und einer Karte. Danke, Christina. Später denke ich, es ist doch keine Hochzeit. Ich kann doch hier nicht mit den Blumen stehen und gebe sie meiner ruhigen, erfahrenen Krankenschwester. Ich bedanke mich bei der OB für ihre Rede. Wir umarmen uns. Diese beiden Bilder waren am nächsten Morgen in der Zeitung. Und ich war nach dem Abend, als ich das dann so im Fernsehen alles gesehen habe und immer, dass ich verurteilt war. Und dann lief immer dieser Oskar Pistorius, ich weiß nicht, wer das mitverfolgt, der seine Freundin da erschossen hat. Es kam immer direkt davor oder danach und bin immer ich mit meiner Verurteilung. Und es war schon sehr, sehr, also ich war plötzlich verurteilt. Und als am nächsten Morgen diese Tageszeitung kam, war auf der ersten Tageszeitung, auf dem Titel, dieses, wie ich mit den Nelken da stehe, ein ganz wunderschönes Bild von mir, und auf der anderen, wie ich die OB umarme. Und dann habe ich gedacht, aha, okay, die Presse hat sich also entschieden, mich zur Siegerin zu küren und mich nicht als verurteilte Verbrecherin hinzustellen, also von dem Bild her. Und deswegen war das Bild für mich sehr, sehr wichtig. Weil das wusste ich natürlich in dem Moment nicht, dass diese Bilder nachher in die Presse gehen. Dann spricht Neidhardt Dahlen über Auschwitz. Obwohl ich weiß, was jetzt kommt, trifft es mich wie ein Hammerschlag. Ich kann die Tränen nicht zurückhalten, viele weinen. Das ist der Holocaust, ja. Und der hat mit dem Thema Abtreibung nicht das Geringste zu tun. Nur die Klänge der Klarinette können die Situation jetzt retten. Ich kenne das von unzähligen Konzerten, die ich mit meinem Klarinettenfreund gemacht habe. Dass er hier spielt, hatte ich mir gewünscht. Ich wusste, es wird mir Kraft geben für den Gang ins Gericht. Ich gehe in den Saal. Mein Platz ist vorne. Hinten wäre mir lieber gewesen. Freundinnen sind da, verwandte Kolleginnen. Alleine bin ich nicht. Das tut mir gut. Draußen stehen noch alle, die nicht mehr reingekommen sind. Zu guter Letzt haben sie Karten vergeben. Die gesamte Presse ist da, die meisten kenne ich. Später werden sie aufstöhnen, wenn der Staatsanwalt nicht weiß, dass Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Vom Prozess selbst weiß ich nicht mehr viel. Ich erinnere, dass niemand ein Brot dabei hatte und ich von allen Süßigkeiten bekam. Vor morgendlichen Laufen hatte ich Hunger. Manche Presseleute sind so höflich, mich nicht zu fotografieren, während ich esse. Monate später entdecke ich allerdings auch immer wieder das Bild, auf dem ich kauend neben Monika Frommel sitze. Frommel sagt, und da hatten wir schon richtig Stress miteinander, Frommel sagt, die Presse liebt es, wenn wir zwar uns gut verstehen. Sollen wir uns küssen, frage ich. Über den Inhalt des Prozesses kann ich nicht viel schreiben, es war unsäglich. Nach einigen Minuten merke ich, dass ich verurteilt werde. Die Stimmung der Richterin sagt es mir ganz deutlich. Ich habe bis zum Schluss noch immer gehofft, es könnte doch ein Freispruch geben. Obwohl ich schon wusste, ich muss verurteilt werden, wenn ich zum Bundesverfassungsgericht gehe. Aber ich habe immer noch gedacht, ein Freispruch wäre eine liberale Auslegung und es hätte auch eine Änderung quasi in Deutschland hervorrufen können. Und man hätte mich auch damals freisprechen können, wenn man den Grundgesetz konform ausgelegt hätte. Aber das hat sie sich nicht getraut, die Richterin. Inzwischen weiß ich auch, dass sie mich eigentlich nicht verurteilen wollte, aber sich nicht getraut hat. Damals wusste ich das nicht. Je mehr die Anwältin doziert, je öfter sie die Richterin unhöflich unterbricht, desto klarer wird die Situation. Es geht nicht wirklich um Inhalte, darum, ob ich sachlich informiert habe. Auch wenn hier in aller Öffentlichkeit Teile meiner Informationen zum Schwangerschaftsabbruch verlesen werden. Skurril ist das, wo doch alles geheim bleiben soll. Der Prozess ist eher ein Schlagabtausch. Ob der Staatsanwalt wirklich glaubt, was er da sagt? Dass ich den Wettbewerbsvorteil in Gießen ausnutzen würde, da ich die Einzige bin, die Abbrüche durchführt? Kann man die Wahrheit so verdrehen, Wenn alle anderen Abbrüche machen würden, wäre doch das Problem gelöst. Dann könnten die Frauen überall hingehen, die Vermittlung der Adressen spielte gar keine Rolle mehr und ich müsste die ganzen Abbrüche nicht machen. Will er das nicht sehen? In der Pause sage ich, Unsorgtheater ist nichts dagegen. Ich kenne die jungen Leute auch nicht mehr, das war so ein Hamburger. Ich wünsche mir den Prozess unzensiert direkt ins nächste Kabarett. Dann kommt die Urteilsverkündung. Ich werde tatsächlich verurteilt. Zu 6.000 Euro Geldstrafe. Das Unglaubliche passiert. Irgendwie scheint die Tatsache nach draußen gedrungen zu sein, denn vom Vorplatz ertönt ein Pfeifkonzert und Geschrei. Ich empfinde die Situation als surreal. Während draußen die Leute, mehrheitlich Frauen, schreien, spricht drinnen die Richterin in ihrer Urteilsbegründung von hormonellen Störungen, unter denen Frauen während der Schwangerschaft leiden, weshalb sie vor sich selbst geschützt werden müssen. Ein altbekanntes, absurdes Abtreibungsgegner-Argument. Ich weiß nicht, ob ich heulen, lachen oder stolz sein soll. Meine Cousine, die Soziologin, die hat so ein kurzes Protokoll geschrieben, was sie auch abgedruckt ist, und sie unterzeichnet ihre persönlichen Aufzeichnungen mit den Worten: Gewalt, die von weit her kommt und als unerledigte Vergangenheit weiterwirkt, obwohl sie häufig alle Spuren ihrer Herkunft zu verwischen trachtet. So, dann war ich also verurteilt. Kann er Luft holen? Kann er Tee trinken? Wenn jemand was sagen will, gerne. Oder wenn jemand einen Wunsch hat, was ich lesen soll. Wer es vielleicht schon kennt. Vielleicht noch 10 Minuten. Und dann Diskussion. Wir haben das ein bisschen später angefangen.
Ich habe noch eine Frage.
Ja, gerne.
Der Mensch, ich weiß gerade den Namen nicht mehr, aber der sie angeklagt hatte, musste der auch im Gerichtssaal sein?
Den haben wir alle noch nie gesehen. Nein, das ist ein Offizialdelikt. Und dann kannst du eine Anzeige machen. Und der macht das ja online. Der setzt sich zu Hause hin, Computer, sucht, wo könnten Frauen nach Ärzten suchen. Und die zeigt er dann online an. Der macht eine Online-Anzeige. Und wir haben den noch nie gesehen. Und also Klaus-Günther Alm habe ich schon mal gesehen. Der stand mal mit so einem Plakat vor einem Kongress von dem Internationalen in Berlin und kannte mich mit Namen, das ist schon viele Jahre her. Das war auch ein komisches Gefühl, so erkannt zu werden. Aber Janik Hendricks ist eigentlich einer, der gerne im Verborgenen geblieben wäre.
Ich kenne das nur, dass vorgerichtet die Leute.
Wie bitte?
Ich kenne das nur vorgerichtet, dass halt die Leute, die anklagen, teilweise auch selber
ausreichen. Ja, nee. Nee, der hat ja den 219a und solange der 219a besteht, kann er eben genau das machen. Der braucht eigentlich gar nichts machen, außer mich anzuschwärzen. Das ist ein richtiger Denunziantenparagraf. So. Wie viel geht denn noch? Noch was Ernstes oder? Ich hätte noch ein paar Leserbriefe, die ich dann so zwischendrin bekommen habe, die auch immer wieder dazu führen, dass ich genau weiß, dass es richtig ist und nichts bereue. Und dann könnte ich noch mal, dann könnte ich noch kurz das. Da habe ich. Ich mache erst mal die Leserbriefe. Also da gibt es mehrere drin, auch einen etwas längeren, wo eine Frau aus Bayern ihre Situation aus München beschreibt, aber ich lese jetzt ein paar kürzer vor. Sehr geehrte Frau Hähnel, bitte geben Sie nicht auf. Haben Sie weiterhin Mut und Kraft für Ihre gute Sache. Meine Mutter ist 1954 mit 34 Jahren an einer Abtreibung gestorben, die sie selbst vornehmen musste, um nach 6 Kindern keine weiteren einem soziopathischen Vater auszusetzen. Ich grüße Sie mit großer Dankbarkeit. Das sind auch Themen, die ich früher nie so erfahren habe und wo ich jetzt öfter solche Zuschriften bekomme, dass die Eltern, dass die Mutter verstorben ist, ja? Oder dass mir Frauen, die über 70 sind, schreiben, sie haben selber einen illegalen Abbruch gemacht und haben es gerade so überlebt. Und ich hatte ja auch einen Engelmacher, der sich bei mir gemeldet hat und mir von seinen Erfahrungen als Engelmacher beschrieben hat. Das ist dann auch hier drin. Sehr geehrte Frau Hähnen, ich habe von dem Urteil gehört, es tut mir sehr leid für Sie. Ich bin 77 Jahre alt, 2 Kinder, 2 Enkel. Im Jahr 1971, also 75, ist in der BRD und 73 in der DDR die Liberalisierung gekommen, das war also noch vor der Liberalisierung, wurde ich leider wieder schwanger. 2 Kinder hatte ich bereits, es war sehr wenig Geld da und ich war wegen meiner Bronchitis sehr schwach geworden. Kein Arzt wollte mir damals helfen und somit kam ich dann im 3. Monat zu einem sogenannten Engelmacher. Gerade noch bin ich damals mit dem Leben davon gekommen, es war grauenvoll. Ich war am Verbluten. Dieser Paragraph ist altmodisch und vor allem frauenfeindlich. Er gehört abgeschafft. Sie sind eine sehr tapfere und mutige Frau. Weiter so. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Kraft und alles Liebe und Gute für die Zukunft. Und dann aus dem letzten habe ich nur den Satz noch rausgenommen, weil das auch immer wieder kommt. Als ich in einem Interview las, wie Frau Hähnel über sich selbst sagte, sie sei Marathonläuferin und habe grundsätzlich einen langen Atem, war ich erfüllt von Kraft und Mut. Danke für die Energie. Jetzt hätte ich noch eine kurze Sequenz. Es gab dann die Unterschriftenübergabe und wir hatten uns getroffen mit dem Dirk Behrendt, der in Berlin als Justizsenator diese Bundesratsinitiative, wo Hamburg ja dann auch dabei war, zur Abschaffung des 219a gestartet hat, um das Thema so ein bisschen politisch voranzubringen. Und wir sitzen dann halt in der Praxis und haben unseren normalen Abbruchtag. Und dann haben wir versucht, nebenbei den Bundesrat auf Computer zu verfolgen. Die waren aber längst durch mit ihren Themen, bis wir dann irgendwie Zeit hatten zu gucken. Aber es war so eine ganz besondere Situation. Ich hatte halt eine Arztlehrerin, wir waren zusammen in Berlin gewesen und hatten die Unterschriften übergeben und hatten dieses Treffen mit dem Justizsenator gehabt. Und dann sitzen wir wieder in unserer kleinen Praxis und im Bundesrat wurde dann auch das erste Mal, da kannte ich das ja auch noch nicht, dass dann plötzlich mein Name dann da fällt in Berlin, ja. Ja, es war schon irgendwie ein bewegender Moment und an diesem Tag ist es irgendwie passiert, dass ich habe eine medizinische Fachangestellte, die bei uns auch Ausbildung gemacht hat, die immer sehr, sehr zurückhaltend ist und es hatte sich ja da inzwischen auch schon in diesem halben Jahr, also im Sommer ging das los und da war ich auch am Anfang völlig unsicher, wie reagiert die Praxis, ja. Und die haben sich so ganz eindeutig und klar und immer, also wir waren immer ein festes Team die ganze Zeit und sind es auch immer noch, hinter mich gestellt mit dieser ganzen Zusatzbelastung, die alle haben, ja. Und an dieser Stelle habe ich gesagt, sag mal, wie geht es dir eigentlich damit? Und es war auch schon klar, dass ich halt schreiben möchte und ich wollte einfach mal hören, weil sie sich eben so von sich aus normal nicht so äußert, ja. Und eine andere, die hatte gerade schon so einen Anruf hinter sich, wo so ein Hausarzt aus Berlin anrief und sagte, also wir dürfen aber kein Weihnachten feiern, ja. Ja, also sowas gibt es halt auch, diese Anrufe, das müssen die eben auch aushalten dann, ja. So, und an diesem Tag, wo im Bundesrat das diskutiert wurde, stelle ich mir diese Frage und stelle sie ihr dann auch. Wie fühlen sich eigentlich meine Kolleginnen mit der ganzen Situation? Sie haben so viele Telefonate führen, teilweise unverschämte Anfragen von der Presse oder sogenannten Abtreibungsgegnern über sich ergehen lassen müssen und dazu die vielen hilfesuchenden Frauen, die sich inzwischen aus ganz Deutschland für Informationen an uns wenden. Es kommt ja noch dazu, dass die Frauen jetzt unsere Adresse kennen und dann immer, wenn sie irgendwie verzweifelt sind, nicht weiterkommen, ja auch bei uns dann mal anrufen. Ich spreche meine coole medizinische Fachangestellte, die ihre Ausbildung mit Anfang 20 in unserer Praxis gemacht hat, auf das Thema an. Sie hält sich normalerweise mit Kommentaren äußerst zurück. Ich möchte wissen, ob sich für sie etwas geändert hat. Und sie erzählt mir von Dingen, die sie 8 Jahre lang nicht verraten hat. Jetzt kommt sie im Zitat. Ich musste mich immer etwas verstecken. In der Berufsschule, privat, familiär. Ich habe in allen Kreisen Menschen, die den Kontakt zu mir abgebrochen haben, aufgrund meiner Tätigkeit. Ich war mit meiner damals besten Freundin bei ihren Eltern zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Der Vater fragte mich etwas wegen seiner Herzbeschwerden, da ich in einer Arztpraxis arbeitete. Da sagte meine Freundin, ach, die brauchst du nicht zu fragen, die weiß nicht, sie bringt doch nur Kinder um. Das hat mich in meiner Ehre so gekränkt, dass die Freundschaft damit beendet war. Andererseits gibt es in der Praxis immer wieder das positive Feedback von den Frauen, das macht alles wett. Man nimmt seine Kraft aus den Frauen, die zu uns kommen. Jetzt ist es anders geworden, weil Verschweigen nicht mehr geht. Heute ist es allen ein Begriff, wenn ich sage, wo ich arbeite. Mir selbst ist es mittlerweile egal, ob es anderen passt oder nicht. Am Anfang stand eine gewisse Überforderung, Angst, Respekt vor den Gegnern. Das hat sich alles gelegt. Die mediale Aufmerksamkeit und die allgemeine Anerkennung haben dazu geführt, dass ich selbstbewusster damit umgehe. Ich bin stolz, in dieser Praxis zu arbeiten.
Damit höre ich jetzt mal auf. Kapitel, aber jetzt ist Schluss.
Das muss ja auch noch was Schönes drin Buch sein, was ich jetzt noch nicht gelesen habe. Ja, dann jetzt Fragen. Mikro geht doch eh nicht. Das ist eine Zeitverschwendung mit der Technik.
Christina, ich habe eine Frage, und zwar, was mich interessiert ist, was hast du erfahren von deinen Kollegen, ärztlichen Kollegen? Also, wenn ich mir so vorstelle, du bist eine der wenigen, dein Umkreis, die Schwangerschaft, da muss doch eine Welle der Solidarität gekommen sein. Das habe ich mich immer gefragt, hast du den gekriegt von den Günz oder von hast du...
Also es hat sich tatsächlich was verändert. Ja. Also auch von Ärztinnen, Gynäkologinnen, von denen ich halt bisher einfach nur die Frauen zugeschickt bekommen habe und einfach nicht, also auch nicht wusste. Und nicht, es gibt natürlich immer, wenn die Frauen zu mir kommen, dann erfährt man schon immer, wie sie behandelt worden sind. Ja, da weiß man schon ungefähr, ja, das geht in abtreibungsgegner Richtung oder die sind solidarisch mit den Frauen, die schicken weiter, die verheimlichen die Adressen nicht. Aber es gab dann doch von mehreren Frauenärztinnen und Ärzten, weiß ich jetzt gerade nicht, muss ich nachdenken, dass die mir geschrieben haben und gesagt haben, wir finden das ganz toll und wir stehen hinter ihnen. Und das stimmt. Also es sind da wirklich welche gekommen, von denen ich nicht wusste, dass sie da sind und dass sie hinter mir stehen. Das ist tatsächlich passiert. Diese Riesenwelle ist jetzt nicht so gekommen, aber zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin, deren Mitglied ich bin als Allgemeinärztin, hat mir bei dem zweiten Prozess dann von sich aus geschrieben und hat gesagt, Frau Henne, wir wollen Sie nur wissen lassen, dass wir hinter Ihnen, dass es viele bei uns gibt, die hinter Ihnen stehen und wollen Sie nicht einen Artikel in unserer Fachzeitschrift veröffentlichen. Und daraus ist einer der ersten Artikel zum Schwangerschaftsabbruch in der Zeitschrift für Allgemeinmedizin geworden, der jetzt rauskam. Mhm. Ja. Weil das ist, also es gibt so ganz, ganz viele politische Schritte, die jetzt wichtig sind, dadurch, dass, also die Politik ist ja das eine mit dem Paragrafen, aber was halt passiert ist, ist, dass ja diese zum Teil schwierige Versorgungslage offen geworden ist, dass es die Medical Students for Choice gibt und die kritischen Mediziner, die in fast allen Städten inzwischen sitzen und versuchen, das in die Ausbildung zu bekommen, das Thema, ja, weil der 219a auch dazu geführt hat, dass Dozierende sich nicht trauen, überhaupt über das Thema, ne? Oder hast du im Studium mal irgendwas über einen Schwangerschaftsabbruch, außer über die ethische Thematik, es wird einfach nicht besprochen, weil es einfach... Entweder wollen die Leute nicht drüber reden oder aber sie haben auch Angst. Also es gibt Fälle, wo die tatsächlich angezeigt worden sind von Studierenden. Dann sind immer irgendwie ein paar Abtreibungsgegner Studenten da gewesen und haben dann die Dozenten angezeigt. Und dann haben die gesagt, naja, das ist auch so ein heikles Thema und man weiß nicht genau, wann man angezeigt wird und was jetzt strafbar ist. Und dann reden die einfach eben nicht mehr darüber. Ja, das ist jetzt auch nicht so ein Thema. Es gibt auch andere wichtige Themen in der Medizin, aber das ist eben überhaupt völlig außen vor bleibt und dann eben auch leider in vielen Krankenhäusern ja inzwischen die Situation ist, dass sie es eben auch nicht mehr machen und dann eben immer weniger Ärzte zum Teil Schwangerschaftsabbrüche machen und wir große, große Versorgungslücken sogar in NRW jetzt langsam kriegen. Aber diese Gegenbewegung ist passiert. In meiner Praxis zum Beispiel sind jetzt immer Auszubildende. Ich habe quasi durchgehend Leute, die Praktikum machen, bei mir arbeiten, auch im Schwangerschaftsabbrüche lernen wollen. Und in anderen Städten kommt das auch langsam. Ja. Und das ist wirklich toll, was da passiert auf dieser Ebene. Ja.
Also ich würde zumindest auch erstmal Danke sagen, für das ist immer wie wichtig, dass es das überhaupt nicht ist.
Ich bin auch kaputt.
Achso, ja, so. Ich habe zuerst einfach nur Danke gesagt. Meine Frage ist, Sie haben ja viel gelernt, unter anderem, wie man Change.org-Petitionen macht. Was war so das?
Geht ganz schnell. Ganz einfach. Das Beenden ist schwieriger. Das Starten ist ganz einfach.
Was von dem, was Sie gelernt haben, hat Sie so am meisten überrascht? Oder was war das Neueste? Also jetzt nicht auf der technischen Seite von Change.org, sondern so gesamtmäßig?
Naja, Frommel hat immer gesagt, vergessen Sie die 218 Bewegung, die sitzen alle im Altersheim. Und da habe ich gemerkt, und das mit Freuden, dass das nicht stimmt. Also, und auch aus dem Altersheim schreiben sie noch. Und noch denken, ja. Und diese Bewegung, das ist schon toll. Also das war sicher mit das Beste für mich. Und dann gibt es ja auch ein kleines Kapitel, das war bei der Pro Familia-Veranstaltung in Mainz, wo ich diesen von der Queer-Bewegung einen kennenlerne, dessen Text ich auch abgedruckt habe, weil er einfach unheimlich gut ist, weil er nochmal diese politische Dimension und auch mit der Homosexualität und das nochmal so verknüpft, den habe ich einfach im Wortlaut abgedruckt. Das gab es vor 30 Jahren auch nicht. Da war diese Spaltung größer in der Bewegung. Da hat man halt in Lesbenkreisen gesagt, also wer sich penetrieren lässt, ist selber schuld. Ja, mit dem Thema Abtreibung wollen wir nichts zu tun haben, was natürlich die Situation von den meisten Frauen weltweit total verkennt. Ja, also wer kann denn da freiwillig entscheiden, was für eine Sexualität erleben will? Oder sie, die Frau. Und dass das jetzt heute anders ist und dass das eine gemeinsame Bewegung geworden ist, das finde ich ganz, ganz beeindruckend. Und hier so wirklich mit dem aus verschiedenen, ich habe ja jetzt schon mehrere Veranstaltungen gemacht, wirklich diese verschiedenen Altersgruppen, immer auch Männer dabei, immer auch engagiert mit dabei. Das finde ich das wahrlich Neue für mich. Also da hatte ich auch nicht so mit gerechnet. Und dann hat Jan, das stimmt ja so auch irgendwie nicht, aber ich finde ja immer, Jannik Hendricks hat jetzt irgendwie die Frauenbewegung initiiert. Ich will ihm da immer nicht danken für, aber das muss man einfach als historischen Fortschritt sehen. Ja? Man muss das einfach positiv bewerten. Jetzt unabhängig von dem persönlichen. Aber unterm Strich, auch ich persönlich, wo sich mein Leben jetzt so verändert hat und vieles vielleicht so zurückstehen musste, empfinde die ganze Situation als positiv. Wie es nachher mal ist im Gefängnis, weiß ich nicht, aber vielleicht geht es ja ohne.
Ja, also ich habe das Buch noch nicht gelesen, deswegen vielleicht erklären Sie sich dann, wenn ich es lesen werde, eine Frage zu Ihrem Ablauf der Arbeit. Also vielleicht bin ich einfach super uninformiert und alle anderen wissen das, aber machen Sie in Ihrer Praxis auch andere gynäkologische...
Ich bin keine Gynäkologin.
...nur noch Abtreibung quasi, weil das auch die juristischen Leute so machen.
Also ich bin ja Allgemeinärztin, das hat auch historische Gründe, aber das ist ja immer wieder was Besonderes, weil es ja eigentlich normal die Frauenärzte und Frauenärztinnen machen. Das hat damit zu tun, dass es damals halt eben niemand machen wollte bei uns. Und dann in den Pro Familia-Zentren die ganzen holländischen Ärzte, die auch Allgemeinärzte waren, Abbrüche gemacht haben. Und dann habe ich es halt gelernt, weil es bei uns auch niemand machen wollte. Und ich, das steht in dem Buch auch ein bisschen drin, habe auch eine Allgemeinpraxis, aber keinen Kassensitz und habe dadurch relativ wenig Allgemeinfälle und habe halt die ganzen Jahre vom Rettungsdienst gelebt. Musste das jetzt aber aufhören, weil ich die Zeit nicht mehr habe. Und habe quasi immer die Praxis so als Halbtagsjob betrachtet und dann nebenbei im Krankenhaus gearbeitet oder in der Allgemeinarztpraxis oder halt im Rettungsdienst. Und dann habe ich noch dieses therapeutische Reiten, was so ganz nebenberuflich läuft. Aber auch irgendwie Zeit nimmt. Aber Gynäkologin bin ich nicht. Dann war da hinten eine Frage.
Das ist meine Beantwortung.
Ach so. Ja, also nicht so, dass ich auf die Welt gekommen bin und so wie andere Prinzessin werden wollen, Abtreibungsärztin werden wollte, sondern es ist tatsächlich so passiert, dass ich, das ist in meinem ersten Buch, ich hatte schon mal 94 ein Buch rausgegeben, das hatte so mit dieser ersten Kampagne, wo ich vor 30 Jahren schon mal mit dem Abtreibungsgegner so viel Stress hatte, zu tun, wo ich mir über diese Motivation und wie bin ich in diese Arbeit geraten, da sind so ein paar, da ist das so ein bisschen beschrieben, weil ich ursprünglich diese Beratung gemacht habe und zwei kleine Kinder hatte und nicht in der Klinik arbeiten wollte und dann bei Pro Familia angefangen habe und dann so gemerkt habe, Mensch, das gibt ja Frauen, die finden einfach keinen Arzt. Damals gab es in diesem überhaupt niemanden. Da haben wir das Zentrum gegründet und hatten dann so einen Stress mit den Abtreibungsgegnern und dann sind die Ärzte alle abgesprungen. Dann hatten wir vier Ärzte, die bei uns Abbrüche machen wollten, die sind alle abgesprungen. Und dann haben wir mit einem Arzt von auswärts gearbeitet und da war ich nicht so ganz einverstanden, wie er das gemacht hat. Und dann habe ich gedacht, das muss aber doch jemand machen, das geht doch irgendwie nicht. Und so ist das dann irgendwie passiert, dass ich das gelernt habe. Wie bitte? Ja. Ja doch, also ich liebe meinen Beruf, das darf man ja auch gesagt, zitieren Sie mich ja im Bundestag auch schon. Ich hatte geschrieben, ich finde es schön, Schwangerschaftsabbrüche zu machen und ich liebe meinen Beruf. Okay. Und ich meine, auch wenn ich reanimiere, dann ist es auch nicht schön, ja. Aber ich liebe trotzdem meinen Beruf, ja. Aber wenn man dann im Bundestag zitiert wird, muss man immer total aufpassen, was man sagt. Ja. Aber es ist einfach ganz toll, Frauen zu helfen und die Lebensgeschichten von Frauen zu erfahren. Und das ist einfach ein unheimlich vielseitiger Beruf. Und ich bin jetzt medizinisch vielleicht nicht so anspruchsvoll, aber das ist einfach, also das ist wirklich, also ein Kollege aus Holland, der sagte mal zu mir, wir brauchen kein Fernsehen, also wir erleben so viel, wir brauchen da nicht irgendwie Fernsehen zu gucken, um Schicksale zu kennenzulernen. Ja.
Da war noch
Sie war zuerst. Und dann Sie.
Ja, also ich habe, also ich weiß nicht, genau. Ja, ich habe eine eher praktische Frage, also Sie haben ja jetzt, Sie sind ja sehr in der Öffentlichkeit, aber können ja jetzt, so wie ich es verstanden habe, ja auch eigentlich weniger arbeiten und mich würde es eigentlich interessieren, wie Sie, also Sie haben ja gar kein Gehalt mehr, also Sie haben ja eigentlich, also haben Sie jetzt Nachteile davon, dass Sie jetzt öffentlich sind, weil ganz viele Menschen ja denken, wenn Sie jetzt öffentlich sind, dann haben Sie ganz viele Möglichkeiten, Sie sind oft in den Medien, aber Sie können ja...
Ja, da verdienen wir ja kein Geld mit.
Deshalb eher meine, also eine praktische Frage, also wie verdienen Sie sich jetzt momentan den Lebensunterhalt, haben Sie überhaupt...
Ja, ich mache ja meine Praxis noch weiter.
Ja.
Und es ist tatsächlich so, dass jetzt mehr zu mir kommen.
Ja.
Also, aber andererseits habe ich auch viel mehr Ausgaben. Aber es gibt auch Menschen, die mich unterstützen und die mich quasi füttern mit Zuarbeit. Ja. Und die da auch Geld reinstecken. Also ich werde jetzt von niemandem bezahlt, aber diese Kampagnenarbeit wird unterstützt. Und für die juristische Auseinandersetzung habe ich eben auch Gelder von dem Unterstützungskonto gehabt. Also da sind Spenden eingegangen, für die, dass ich die Anwälte bezahlen konnte. Sonst wäre ich längst, also schon am ersten Prozess, wenn ich den hätte bezahlen müssen und alles um die Anwaltskosten, wäre es schon vorbei gewesen. Und das ist auch so geplant, ja, dass jemand das nicht aussitzen kann. Also ich hätte das nicht aussitzen können, ohne dass ich finanzielle Unterstützung gekriegt. Genauso wie Janik Hendricks sicherlich auch Geld kriegt, muss man einfach fairerweise sagen. Der kann das auch nicht alleine zahlen, die ganzen Anwälte.
Wie sieht man? Sie hatten ja sicherlich, also in den letzten Jahrzehnten oder Jahren und jetzt halt extrem viel um letzte Zeit damit zu tun, dass Sie auch mit Abtreibungsgegnern zu tun hatten oder vielleicht auch gesprochen hatten, in Kontakt waren. Mich würde interessieren, was da, oder ob Sie das zusammenfassen können, was da so dahinter steckt, also jetzt nicht so oberflächlich, was da vielleicht Slogans sind, sondern was da auch so psychologisch oder gesellschaftlich dahinter steckt, was auch gerade die Frauen, die Abtreibungsgegnerinnen sind, was die da für Ängste haben oder was für eine Philosophie da häufig dem zugrunde liegt.
Oh, das ist eine ganz komplexe Frage, vor allem wenn ich sie nicht nur vordergründig beantworten soll. Und es ist auch nicht ganz mein Lieblingsthema, ehrlich gesagt. Also es gibt schon so eine historische Situation, dass rechtes Denken und rechte Inhalte in der Gesellschaft mehr Platz wieder einnehmen. Und da gehören zum Teil die Abtreibungsgegner dazu. Zum Teil gehören sie in religiöse Zusammenhänge, zum Teil sind das die Evangelikalen, die also Mitglied der evangelischen Kirche sind, aber teils ganz andere Inhalte haben, ja, teils sehr militant sind. Zum Teil ist es aber auch die katholische Kirche. Und dann sind aber auch Leute drin, ich habe das auch zum Teil beschrieben, die damit überhaupt nichts zu tun haben, die einfach nur mir in diese Mittenhackfresse hauen wollen. Ja? Also die aus einer ganz anderen Ecke kommen, überhaupt nicht mehr mit Gott argumentieren. Aber ich kriege immer wieder diese Mails von Leuten, die quasi stehen geblieben sind zur Zeit der Hexenverfolgung, wo man die Leute gefedert und geteert und gesteinigt hat. Und mit diesen Argumenten kommen die auch. In diesem Text von dem Joachim Schulte ist es nochmal sehr schön beschrieben, warum die Nazis und wie sie 1933 die Homosexuellen, die Prostituierten und die Abtreibungsärzte in Lager gesteckt, Paragraphen geschaffen haben, um die zu verfolgen. Und warum das Thema Sexualität immer dazugehört, wenn ein faschistisches System da einen Hebel ansetzt. Und jedes faschistische System, also da wurde ich auch schon falsch zitiert, aber jedes faschistische System setzt den Hebel dort an. Also ich will jetzt nicht sagen, dass alle Abtreibungsgegner faschistisch denken, aber im Faschismus gibt es das. Und die Nazis, wenn ich das logisch zu Ende denke, dann sagt Christian Fjaller immer, Hitler war der beste Lebensschützer. Weil Hitler bis zum Ende nachher zwischen 43 und 45 die Todesstrafe auf Abtreibung gesetzt hat. Und zu diesem Denken gehört aber immer auch, bestimmte Bevölkerungsgruppen sollen sich vermehren und die werden gezwungen, sich zu vermehren. Und andere sollen sich nicht vermehren und die werden entweder umgebracht oder gezwungen, abzutreiben. Das gehört eigentlich immer zusammen. Also gehört auch immer so bevölkerungspolitisches Denken dazu. Es gehört aber immer auch dazu, dass man Frauen als Mutter denkt und nicht als Frau. Und das ist in Deutschland auch noch total verwurzelt. Ja, der Begriff Rabenmutter, den gibt es nur in Deutschland. Den kennen andere Länder nicht. Und wir sind da in was groß geworden, was uns manchmal auch gar nicht bewusst ist. Aber wir haben dieses Mutterkreuz auch noch. Ja, also eine Frau, und da gehört auch zum Beispiel, dann wird als Mutter gedacht. Ja, da gehört zum Beispiel auch dazu, dass gerade so eine Diskussion aufgebrochen ist, Frauen, die sich sterilisieren lassen wollen, aber noch nicht über 30 sind und noch keine zwei Kinder haben, kriegen den Weg ganz schwer gemacht, während Männer den Weg kriegen. Weil Männer, den kann man so als Mann denken, den denkt man nicht immer als Vater. Aber eine Frau denkt man immer auch irgendwie als Mutter. Und wenn sie eben diesen Weg nicht gehen will und sich mit 20 sterilisieren lassen will, weil sie sagt, ich kriege in meinem Leben keine Kinder, ist irgendwie nicht mein Ding, dann darf sie das nicht. Weil das ihrer Rolle nicht entspricht. Und genauso ist eine Frau auch krank, wie die Richterin das quasi gesagt hat, die in dem Moment sagt, nee, also es gibt ja Frauen, die können das nicht, weil sie haben so nur 6 Kinder, der Mann ist ein Schläger und sie haben auch kein Geld und es geht einfach nicht mehr so. Ja, aber es gibt auch Frauen, die sagen, ich bin zwar jetzt schwanger, aber ich will das Kind nicht. Ich will nicht Mutter werden. Und auch die gibt es, aber das dürfen die nicht denken. Dann müssen sie vor ihren eigenen Hormonen geschützt werden, wenn sie das denken. Und das alles steckt in dieser Abtreibungsgegner-Debatte und wahrscheinlich noch viel mehr. War das eine Antwort? Also es gibt auch ganz viel Literatur dazu, aber ich bin so, irgendwie fällt mir es total schwer, mich mit denen auseinanderzusetzen. Vielleicht noch ein persönliches Erlebnis. Also mit denen kann man schlecht reden, weil die sind eben keine Demokraten, die diskutieren mit mir nicht. Ich würde ja gerne auch mal mit denen diskutieren. Früher habe ich es auch versucht, bis hin zu, dass dann kam, man wolle mal mit mir über sexuellen Missbrauch reden. Ja, habe ich gedacht, super, mein Thema, gerne. Und dann war, weil wir Sexualaufklärung mit Pro Familia damals in den Schulklassen gemacht haben, deswegen werden immer die Kinder missbraucht. Hat ja jetzt gerade Ratzinger auch wieder gesagt. Ratzinger hat genau das wieder gebracht. Und dann habe ich so gemerkt, okay, da geht irgendwas nicht mehr. Da kann man nicht mehr diskutieren. Ja. Und als ich jetzt letztens die Veranstaltung im Ostallgäu hatte, ist ja immer die Frage, kommen Abtreibungsgegner zu so einer Veranstaltung oder nicht. Manchmal kommen die auch, weil sie dann versuchen, das zu stören. Und da waren eben welche. Und da war auch Zivilschutzpolizei tatsächlich bei dieser Ehrung. Ich wurde da mit Friedrich Stapf geehrt. Und Friedrich Stapf ist der Abtreibungsarzt in München, der ganz viel Ärger auch immer und auch ganz viel provoziert immer. Und weil es eben dann nirgends jemand gibt, haben sie den eben mit mir zusammen geehrt, weil die Leute aus dem Ostallgäu alle dann nach München fahren müssen zum Abbruch. Und da waren die Abtreibungsgegner hinten im Raum und dann schrie da immer so ein Baby. Ich habe das irgendwie zum Glück nicht wirklich mitgekriegt, aber klar, Babys schreien halt mal. Dann kam hinterher eine Frau, also und als sie dann anfingen, Plakate rauszuholen, bat die Polizei die raus. Und dann kam eine Frau zu uns an den Tisch und sagte, sie hätte sich total aufgeregt, sie hätte neben mir gesessen, warum wir da nichts gemacht haben. Die hätten noch ein Kind dabei gehabt, das wollte immer heim, sollte aber da sitzen und malen. Ja? Und das andere Kind, dieses Baby, das schrie und die Mutter hielt das immer so weg, damit das weiter schreit. Ja, und mit so Leuten kann ich nicht reden, das geht nicht. Ich hätte das Kind genommen und hätte es getröstet, ja.
Ja, der Paragraph 219a ist ja jetzt geändert worden, aber du sagst, es ist ein Rückschritt. Das finde ich nochmal interessant, dass du das nochmal erklärst. Mhm. Und vielleicht noch was sagst zur Widersprüchlichkeit der Rolle der SPD in dem Ganzen. Mhm.
Das ist ja noch schlimmer als die Abtreibungsgegner. Also der 219a hat einen kleinen Schritt nach vorne gemacht. Und zwar, dass sie jetzt sagen dürfen, dass sie Abbrüche machen. Und der Schritt nach hinten, und der ist auch gravierend, ist der, dass jetzt in diesem Text steht, wenn Ärztinnen und Ärzte informieren, dann fällt das unter den Paragraph 219a. Und das steht jetzt explizit im Gesetzestext. Vorher stand halt nur, wer anbietet, ankündigt, anpreist, seines Vermögensvorteils willen, damit sind die Ärzte gemeint, wird bestraft mit Geld oder Gefängnis. Und dann konnte ein liberaler Richter, das habe ich vorhin versucht zu erklären, dass ich es hätte machen können, und wir hätten diesen Weg am Bundesverfassungsgericht als letzte Option versucht zu gehen, juristisch, hätte man sagen können, okay, wenn ihr nicht bereit seid, den 219a als gegen das Grundgesetz verstoßen zu betrachten, dann seid bitte so nett und legt den 219a grundgesetzkonform aus. Das würde bedeuten, ein Arzt hat ein Informationsrecht und auch eine Informationspflicht. Ich habe eine Aufklärungspflicht als Ärztin, ja, und ich habe eine Meinungsfreiheit. Das heißt, wenn ich sage, in meiner Praxis mache ich Schwangerschaftsabbrüche, dann ist das auch meine Meinungsfreiheit und ich finde, es ist auch meine verdammte Pflicht, wenn eben zum Beispiel jemand kommt, der herzkrank ist, ja, und vielleicht eine bestimmte politische Haltung hat, dann soll er wissen, er hat es mit einer Ärztin zu tun, die macht auch Schwangerschaftsabbrüche. Also umgekehrt argumentiert. Ich muss die Leute auch schützen vor mir. Die müssen sie schützen dürfen. Ja? Und wenn ich denen das verheimliche, dass ich Abbrüche mache, ja, dann ist das ja unfair, finde ich. So habe ich juristisch vor Gericht auch argumentiert. Und diese Möglichkeit, dass man sagt, okay, diese Grundgesetz, ganz wichtigen Grundrechte, nämlich das Berufsausübungsrecht und die Meinungsfreiheit der Ärzte, die kann man mit dem 219a nicht, wenn man den streng auslegt. Wenn man sagt, okay, die sachliche Information ist Werbung, was ja schon ein normaler Mensch überhaupt nicht kapiert, das verstehen ja nur die Juristen. Ja? Das ist ja total unlogisch, das gibt es ja auch in keinem anderen Gesetz, sondern wenn man sagt, okay, wenn die wirbt, dann ist das verboten, aber wenn die sachlich informiert, dann ist das keine Werbung. Das hätte sie tun können und das ist jetzt rum. Das hat die SPD und die CDU mit ihrem Gesetzentwurf, es ist ja jetzt schon Gesetz, die haben das jetzt verhindert, das geht jetzt nicht mehr. Die Tür ist zu. Und das wäre ein letzter Ausweg gewesen, zu sagen, okay, sachliche Informationen auf der Homepage wie bei mir werden in Zukunft straffrei sein. Das geht jetzt nicht mehr. Das ist zu. Und das ist der Schritt zurück, das ist ein großer Schritt zurück.
Und die SPD?
Ja, die SPD für mich, also gut, Luke Jochensen hat es ja nochmal so gesagt, hat leider auch eine historische, in 20er Jahren schon mal so eine Rolle gespielt, gesagt, wir würden ja gerne, aber wir können nicht. Und für mich ist immer dieses, also jeder Mensch ist ja ambivalent. Ich habe ja jeden Tag mit diesen ambivalenten Frauen auch zu tun, ja, wer eine Beratung ist, kennt es ja auch. Und dieses Thema ist einfach hochgradig ambivalent. Also das kann man nicht einfach sehen, ja auch... Also das Einzige, was einfach ist, ist pro-life zu denken. Das ist einfach. Ich bin fürs Leben und zack. Ja, und alles andere ist böse. Das ist ganz einfach zu denken. Alles andere, sobald ich mich in diese Widersprüchlichkeit und in dieses, ja, wer will denn nachher das Leben ernähren und wie soll das gehen und was macht denn die Frau, dann wird es immer schwierig. Und die SPD ist für mich einfach auch ein großes Beispiel für diese hochgradige Ambivalenz und es gibt mit Sicherheit keine Partei, die nicht ambivalent ist. Es es gibt ein paar Parteien, die sich ganz klar geäußert haben, aus verschiedenen Erwägungen heraus und weil es einfach zum Parteiprogramm passt und die SPD, also ich kenne halt schon ewig die ASF-Frauen, die unglaublich gute Arbeit immer gemacht haben und es fällt mir einfach unheimlich schwer und ich weiß einfach, wie die gelitten haben, ja, darunter, dass eben Andrea Nahles im Zentralkomitee der Katholiken ist und an der Macht festhält, aber auch die Partei in sich, ja, das ist ja nicht nur Andrea Nahles, aber da gibt es, also verstehen kann ich es leider überhaupt nicht und also es hätte aber auch vielleicht eine andere Partei sein können, ich weiß es nicht.
Ich sag mal, Einspruch eurer Ehre. Also,
aber hier ist meine Idee, auch noch eine Frage.
Die ASF, ja, ich muss ja kein Schlusswort haben. Ne? So, ich will jetzt mal auf die historische Dimension verweisen. Also gerade die ASF hat uns zwischen 70 und 90, wo ich aktiv war, gegen den 218 wirklich sehr geärgert, weil die SPD-Frauen immer alles gebremst haben. Ja? Und ich will noch mal, also wenn ich so höre heute, ja, konnten uns das nicht vorstellen, dass wir das wieder alles diskutieren müssen und erkämpfen müssen. Doch, solange es den Paragraphen 218 gibt, gibt es auch den 219a. Und erst wenn der weg ist, dann werden auch diese Probleme und diese Debatten verschwinden. Und jedenfalls großteils. Und dazu brauchen wir natürlich auch die SPD-Frauen. Ne? Aber das war in diesen 20 Jahren, die ja entscheidend waren, 25, das weißt du ja auch, immer, es gab verschiedene Strömungen und es gab die Fristenregelung und die gibt es ja noch und die Kategorienregelung und wir haben ja von PROFA immer gefordert, der Paragraph muss weg, ja, und dazu ist es
ja in der PROFA total umstritten, also es gibt ja auch...
Na, also die offiziellen Verlautbarungen in dieser Zeit waren, wir sind für die Streichung des Paragraphen 218, dafür mache ich mich stark, da war ich damals auch an der Front. Ja, das war die offizielle PROFA-Haltung in den letzten 90er Jahren, in den 80er, 90er Jahren. Nicht, Effi?
Ja. So. Ich habe ein ganz anderes Thema. Ich würde mir gerne mal von dir hören, wie du dir die Zukunft wünschst. Ich meine, momentan funktioniert es ja auch schon, dass du Schwangerschaftsabbrüche durchführen kannst und die auch legal sind und darfst nicht dafür werden. Und wenn das Gesetz jetzt bestehen bleiben würde oder wird, ja, wie wünschst du dir die Umsetzung in der Zukunft, dass in Deutschland flächendeckende Schwangerschaftsabbrüche angeboten werden können und wie wünschst du dir einen nächsten Schritt oder eine Entwicklung in die Richtung, dass da mehr angeboten wird?
Das ist schwierig. Ich wurde das neulich auch gefragt mit dem, was ich mir wünsche und wenn ich mir wünsche, dann ende ich auch dabei, dass ich letztlich mit dem Strafrechtsparagrafen, dass Frauen quasi mit Gefängnis bedroht werden und der Abbruch ist ja nicht legal. Ja, das ist eigentlich im Grunde ohne, dass der 218 irgendwann mal weg ist und der 219a weg ist und dass es zur normalen medizinischen Ausbildung gehört und dass die Verhütung freigegeben wird, ja, dass Zugang zu Verhütungsmitteln ist und dass der Schwangerschaftsabbruch Kassenleistung wird. Das wäre, wenn ich mir wirklich was wünschen dürfte, ist das dann so das Endziel. Ja. Nur dann hätte ich tatsächlich eine adäquate medizinische Versorgung. Sonst wird es immer auch so ein Stück Armenparagraf bleiben, ja, dass nämlich die Frauen, die Geld haben, sich alles leisten können und die anderen halt eben Probleme haben. Und vorhin habe ich ja schon gesagt, dass ich die Ausbildung und die Studierenden, die sich des Themas überhaupt annehmen, also, aber dazu müsste ich auch diese Kriminalisierung und die Stigmatisierung aufhören. Ja, die müsste in der Gesellschaft weg sein. Ich müsste nicht ständig von Abtreibungsgegnern bedroht sein, aber dazu müsste der 219a weg sein, weil der Abtreibungsgegner alleine kann ja nichts machen, wenn es den Strafrechtsparagrafen nicht gibt. Ja. Dann könnten die Leute in Ruhe arbeiten und unterm Strich gäbe es ja dann auch weniger Abbrüche.
Das wäre ein gutes Schlusswort. Ne?
Ja, weil in den Ländern, in denen wir liberale Gesetzgebung haben und einen guten Zugang zur Versorgung, letztlich nachher unterm Strich weniger Abbrüche sind. Dass Frauen nachher gar nicht so in die Situation, ich meine, es wird immer Abbrüche geben, das ist ganz klar, das wird immer bleiben und dann müssen wir das
müssen uns das Thema angehen, aber das würde ich mir wünschen. Aber das Wünschen ist natürlich schon sehr eingeschränkt, weil ich immer schon die politischen Realitäten denke. Ne? Aber das wär so mein Wunsch. Aber ich würde ja nicht sagen, dass ich Werbung mache. Ne? Du hast ja schon nochmal wieder so von Werbung gesprochen, sondern mir geht es eben darum, dass die Frauen, für mich ist das keine Werbung, für mich geht es darum, dass die Frauen das Recht haben, sich zu informieren. Und also wir kennen uns, du bist selber Arzt, also warum sollen nicht Ärzte, die es am besten können, informieren dürfen? Ja, das ist halt nicht zu verstehen. Ja.
Aus der Ärzteschaft hast du ja, glaube ich, auch ein großen Rückhalt, und ich glaube, das deutlich große Ärzteschaft steht da hinter dir, zumindest in meiner Generation habe ich das ganz klar so wahrgenommen. Ja. Und denke auch, dass viele, ob Gynäkologen oder Allgemeinmediziner oder sonst irgendwelche Ärzte, haben da auch ein Interesse, das auch anzubieten und zu machen.
Und da ist in eurer Generation, jetzt hat sich was verändert zum Glück. So empfinde ich das auch, ja.
Schön, ja.
Weißt du, woran das liegt?
An eurer Vorarbeit. Sie sind es einfach satt. Ich finde es richtig.
Ja, das empfinde ich genau auch so. Und das ist das, was mir auch Hoffnung macht. Ja,
ja, genau.
Christina, du musst jetzt gehen hier überall die Hände hoch, aber wir kommen auch langsam so zum Ende. Jetzt musst du entscheiden.
Du bist doch die Moderatorin. Aber ich gucke schon immer nach einem guten Schlusswort. Ich finde, das ist ganz toll jetzt, was er nochmal gesagt hat. Und das wäre eigentlich ein total schönes Schlusswort.
Okay,
ich
finde das ein bisschen unfair, muss ich schon sagen. Also, dass die SPD-Position hier gerade nicht die Mehrheitsposition ist.
Ja, aber das können wir auch vielleicht nachher noch diskutieren. Also, weil das
nein, ich würde zu nicht gerne sagen, gut, meine Bundestagsfraktion hat etwas entschieden, was ich sehr bedauere. Aber die Haltung der SPD in Hamburg ist eine andere. Ja. Und auch die Haltung der SPD-Frauen insgesamt im Moment ist eine ganz andere. Wir haben diesen Kampf verloren, aber ich fände es jetzt wirklich schlecht, vorbei, wenn ihr uns ignoriert und so tut, als seien wir auf einer anderen Seite. Weil nur wenn wir gemeinsam da weiter dran kämpfen, haben wir auch eine Chance, bei uns nochmal die Mehrheiten zu kippen. Und es ist nicht so, dass es da keine Diskussion gibt. Und von daher finde ich es einfach schade, wenn ihr das so wegblendet und gar nicht hören wollt.
Ja, okay.
Die SPD gibt es so nicht.
Das heißt,
es gibt immer Menschen.
Bei Pro-Choice Gießen hat es gerade neulich eine von den Unionsfrauen erzählt. Genau das, dass das auch in der, bei den Union. Also vielleicht kann man das nochmal irgendwie dann als Schlusswort so eher nicht. Die Mehrheit der Bevölkerung, finde ich ganz eindeutig, steht an dieser Stelle ganz klar auf der Seite der Informationsfreiheit. Dass jetzt im Bundestag aus verschiedenen Sachen, die man ja gar nicht versteht als normaler Mensch, was anders entschieden ist und womöglich auch das Bundesverfassungsgericht, da weiß man ja noch überhaupt nicht, was die machen, auch was entscheidet, was nachher nicht der juristischen Wahrnehmung der Bevölkerung entspricht. Das kann passieren. Da gibt es ja immer Gründe, warum was so passiert. Aber ich denke, das ist klar. Ja. Das ist nochmal so.
Okay, ja, also... vielleicht erst das Geschenk, ne? Kerstin sitzt nämlich da drüben mit einem Geschenk in der Hand. Nur nochmal her. Und ich glaube, jetzt ist einfach der Moment, wo wir dir alle einen Applaus schenken können.
Moment überlegt, ob es vielleicht hilfreich wäre, du würdest das nochmal sprechen, dass man sich auch eine Hörfassung deines Buches kaufen kann. Also ich habe dir sehr gerne zugehört, ich hätte gern noch mehr gehört, die Zeit ist ja gerast. Wie verrückt zu der Debatte, die wir auch gewollt haben, dass die jetzt nach der Lesung nochmal kurz möglich sein kann, die könnten wir jetzt auch noch weiterführen, kontrovers, aber auch noch ein bisschen konkreter oder allgemeiner, vielleicht nochmal auch zur Einordnung zu sagen. Wir haben gestern die Nachricht bekommen, gestern stand es in der New York Times, heute ist es auch in der deutschen Presse, dass in Südkorea das Abtreibungsrecht für verfassungswidrig erklärt wurde und dass ein neues liberales Abtreibungsrecht erlassen werden muss. Südkorea ist nur ein Beispiel. Wir erleben immer wieder, dass in verschiedenen Ländern
die Freiheitsbewegungen, die auch für Informationsrechte kämpfen, auch etwas verändern. Nichts ist statisch. In Polen, Ungarn haben wir andere Tendenzen, in den USA wissen wir auch. Aber es ist nie etwas Statisches. Es sind immer Menschen, die etwas verändern und bewegen. Und wir tun das in Deutschland auch. In Hamburg konkret mit unserem Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. In vielen anderen Städten kommen diese Bündnisse. In Gießen hat sich jetzt auch endlich so ein Bündnis gegründet, die da was bewegen und machen. Und das muss weitergehen unter Einbeziehung aller Kräfte. Und das ist noch ein langer Weg, aber da müssen wir dran weitermachen. Deswegen ist jetzt auch nicht irgendwie Schluss, sondern wir werden da uns weiter auch für einsetzen. Und deswegen bin ich auch froh um die Generation, die in den 80er und 90er Jahren geboren ist und die sich das nicht mehr gefallen lässt, gedeckelt zu werden mit alten Nazi-Paragraphen. Insofern kämpfen wir gemeinsam weiter. Und was wir jetzt dir mitgeben wollen, ist aber nicht sehr politisch. Also einmal bekommst du eine schöne Tasche von uns. Ich hoffe, du trägst sie. Dann hoffen wir, dass du noch ganz oft wieder, jetzt kriegst du auch ein Buch, nach Hamburg wieder zurückkommst. Da du Hamburg magst und hier auch eine Zeit lang gelebt hast, ist das vielleicht gar nicht nötig, aber das sind nochmal neue Orte. Dann nochmal eine Hommage natürlich an uns, damit es nicht lange rumsteht, auch von dir gebraucht wird. Ein Duschgel. Schön, dass es dich gibt. Und dann sind da noch Schokis zu Ostern drin. Ich weiß nicht, wie lange die halten, aber sie sind nicht für die Enkel, für deine süßen Enkel, sondern die sind für dich. Und danke, dass du da warst.
Fragt, würdest du auch signieren, ne? Also wir können uns ja da draußen treffen, vielleicht, wenn dich jemand um Foto fragt, gibt es bestimmt auch eins.
Genau. Sie weiß jetzt auch, wie sie in Selfies guckt, hat sie vorhin gerade erzählt.
Dann muss ich da hin jetzt, oder was? Ja.